herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Mein Name ist Rita Molzberger.
Wir haben ein Thema.
Das ist richtig. Und es ist richtig und es ist gut.
Es ist gut und wir haben gerade eben kurz darüber diskutiert, woher wer hat es eigentlich mitgebracht und ich muss sagen, es war eigentlich Rita.
Ja, ich behaupte das. Vielleicht waren es auch die Studierenden.
Ja.
Und du hast auch einen Großteil beizutragen, das hören wir ja dann. Es war so, ich werde jetzt kurz anekdotisch, wir hatten Blog-Seminar und die Studierenden hatten als Hausaufgabe, sich selber kurze Übungen in Langeweile zu überlegen, um diesem Gefühl auf die Schliche zu kommen und es analytisch ein bisschen von links, rechts, oben und unten anzugucken. Und die eine Gruppe hatte sich überlegt, sie machen im Wechsel 25 Minuten nichts und starren auf der Raufasertapete und dann machen sie 25 Minuten das, was ihnen Spaß macht. Dann entspann sich eine Diskussion darüber, dass sie nicht so recht wussten, was Spaß macht. Das in der eigenen Wohnung zu realisieren, war noch ein anhängiges Problem, was einem Spaß macht. Und dann sagte die eine, oh ja, und was Spaß macht, ist ja häufig auch gar nicht das, was mir gut tut oder was ich gut finde. Und dann ging es los. So, was findet man denn gut? Finden da jetzt 17 Leute 17 verschiedene Dinge gut? Was ist denn überhaupt das Gute? Und dann waren wir so zack im Sumpf der Ethik.
Ja, wenn man einmal anfängt, das zu hinterfragen.
Miteinander reden. Und zack war 13.30 Uhr und alle sagten, wir brauchen eine Pause. Ja, kann passieren.
Brauchen wir 25 Minuten Langeweile.
Ja. Naja, und dann sind wir über dieses Thema der Entschleunigung und auch mal ein unangenehmes Gefühl aushalten. Das war ein wichtiger Punkt, wie das so ist mit dem unangenehmen Aushalten und ob das individuell ist oder überindividuell, ob das ein soziales Ding ist, waren wir so mittendrin in der Frage, was ist denn das Gute, woraufhin sollten wir uns entwerfen, wie wollen wir unser Leben führen? Und die nennen das dann gerne, oh, voll der Deep Talk. Was? Ich kann nicht folgen. Was süß irgendwie, ne? Wie die Generationen dann so zueinander kommen. Und ich fand schon auch, dass das schnell eine Tiefe entwickelt hat, die jetzt philosophisch noch nicht systematisch war, ne? Aber die empfunden war. Also es ging um existenzielle Fragen und dass man die gar nicht so leicht für sich beantwortet hat und dass man das mit Mitte 40 vielleicht nicht besser weiß als mit Anfang 20 oder mit 5. Und das war irgendwie das große Ding rund um das Gute und die Frage, woraufhin wir uns entwerfen dürfen, sollen, müssen.
Das ist tatsächlich, schließt es an etwas an, was mich ja beschäftigt, nämlich wie ich mehr von dem Guten in diese Welt bringen kann. Also was mache ich eigentlich mit meinen Fähigkeiten? Wofür setze ich sie ein? Ist es richtig, sie im Journalismus einzusetzen? Was mache ich mit dem Geld, das ich verdiene? Also ja, natürlich muss ich so Sachen machen wie Vorsorge und so. Und was mache ich mit dem, was überbleibt? Wohin spende ich das eigentlich? Wann ist mein Geld sinnvoll irgendwie angelegt, ja? Wenn ich was für wen spende, wie kann man möglichst vielen Menschen helfen? Und so hat sich das bei mir entsponnen, dass ich überlegt habe, okay, was mache ich mit den Privilegien, die ich in dieser Welt habe? Jetzt nicht nur als jemand, die in Deutschland lebt und einen Job hat und Dinge machen kann und einen gesunden Körper hat, sondern auch als jemand, die auch ein Bewusstsein dafür hat, wie diese Ungleichheiten in der Welt verteilt sind und gleichzeitig aber wissen, dass wir natürlich nicht nur weißes Privileg reflektieren müssen, sondern auch gucken müssen, okay, ist es eigentlich gewünscht und gut, wenn wir als diejenigen, die dafür sorgen, dass Ungleichheit herrscht, auch diejenigen sind, die dann bestimmen, wie diese Ungleichheit aufgehoben werden sollte oder nicht. Also ob wir das alles in richtige Bahnen lenken und so. Und da kann man sehr lange und sehr viel drüber nachdenken. Und ich dachte, ich lese mal was dazu und habe mich entschieden für Moralische Ambition von Rutger Brechmann. Also ich glaube, dass es Brechmann heißt, weil er Niederländer ist. Für kartoffelig ausgesprochen wäre es Rutger Bregmann, aber ich glaube, es ist Brechmann. Und dieses Moralische Ambition, wie man aufhört, sein Talent zu vergeuden und etwas schafft, das wirklich zählt, von dem hatte ich mir Antworten erhofft.
Ja. Weil du so ambitioniert bist und dich die Ambition angesprochen hat oder wegen des Moralischen?
Wegen beidem tatsächlich, ja, okay. Weil ich dachte, ich bin natürlich ein sehr ambitionierter Mensch.
Mhm, moralisch
ich
weiß nur nicht, ambitioniert.
Genau, ich weiß aber tatsächlich häufig nicht, woraufhin ich mich so entwerfe, weil meine Ambition ja sehr volatil ist, also mal dahin so. Mhm. Also ich habe ja keine, vielleicht habe ich schon eine Richtung, aber ich musste die lange finden und jetzt bin ich halt immer noch auf sehr vielen Themen unterwegs. So. Mhm. Und dann frage ich mich, ist das gut so oder muss man sich nicht viel mehr fokussieren? Wobei ich schon Panikattacken bekomme, wenn jemand sagt, du musst dich auf etwas fokussieren, weil dann kann ich ganz viele Sachen nicht machen, das geht nicht. So. Und gleichzeitig ist es auch ein Privileg, das zu sagen, ne? Zu sagen, ich bin jemand, ich will mich nicht fokussieren, weil ich kann das nicht, ich möchte das nicht. Und es gäbe ja gute Gründe zu sagen, okay, ich mache den ganzen anderen Quatsch rechts und links nicht. Meine Energien, die ich habe, die fokussiere ich auf ein Ziel und das verfolge ich dann halt wirklich konsequent. Mhm. Und dann habe ich da auch einen entsprechenden Impact. So. Und ich hatte mir erhofft, dass ich eine Antwort darauf finde, wie ich das in welche Bahnen lenken kann.
Und?
Na, diese Antwort gibt dir natürlich niemand. Hm. Ja, so. Also es wird sehr viel.
Ja, das würden schon Leute machen, aber denen würde ich nicht trauen. Oder?
Ja, genau. Also denen würde ich natürlich auch nicht trauen. Und trotzdem, ich finde trotzdem erhofft man sich ja irgendwie, man liest jetzt so 250 Seiten und hofft ja hinterher, man weiß mehr als vorher oder man hat klarer, was man machen will als vorher. Mhm. Und vielleicht ist der Anspruch auch viel zu hoch. Also, weil am Ende sagt er einfach, man muss halt irgendwo mal anfangen. So, und dann wird man sehen, wo man hinkommt. Ich finde das ja unbefriedigend.
Ja, das kann ich nicht qualifizieren. Ich habe es nicht gelesen, das, ne, weiß nicht, wie ich das lesen würde, aber ich nehme mal die Stichworte auf, die du so schön geliefert hast.
Ja, sehr gerne.
So, als hättest du darauf hinausgewollt.
Bestimmt wollte
weil
ich das.
Weil ich mich nicht traue, das andere zu beantworten. Ich antworte jetzt seitwärts und sage, du hast ja völlig zu Recht so den Raum der Gründe betreten und wolltest Gründe finden in dem Buch, ne? Warum, wie, was zu begründen wäre, welche Handlung die richtige sei und so. Und in der Tat ist das eine zentrale Frage, die man in Bezug auf Ethik und auf das Gute stellen muss, weil es da um einen Wettstreit guter Gründe gehen muss, auf die eine oder andere Weise. Die moderneren Ethiktheorien fragen nach den Gründen nicht nur für mich und auch nicht nach Gründen in der reinen Vernunft, sondern vor allen Dingen in Kontexten. Vielleicht so im Stil von, welche Gründe kann ich anderen zumuten? Im Streit darum, was das Gute sei. Ich ergänze das ganz gerne um, welche kann ich auch mir selbst zumuten, also welche sind für mich lebbar. Vielleicht ist das das unbefriedigende Ende mit dem, dann muss ich mal gucken, wie ich selbst anfange und wo ich auswähle. Und natürlich ist das unbefriedigend, letztlich wieder auf sich selbst zurückverwiesen zu sein.
Ja, ist eine Frechheit.
Ja, total, weil das ja auch die Frage stellt, wo bin ich denn jetzt die Richtige, um diese Frage zu beantworten? Mhm. Also kann ich das überhaupt? Wenn ich einen Anfang mache, mache ich das denn aber gut? Oder ist das jetzt so in meinem Lebensverlauf einfach nur eine Weise zu antworten und in 20 Jahren denke ich, was ist denn da für einen Scheiß gemacht? Also das passiert ja auch. Eigentlich will man ja Gründe, die verlässlich eine Richtschnur bieten, um das Handeln daran auszurichten. Mhm. Und nicht nur so popelige Maximen, die so individuell daherkommen, ja, halt, mache ich immer so, weil ich das gut finde, habe ich jetzt einmal entschieden, ziehe ich so durch. Also jetzt sehr flapsig, ne? Aber es gibt ja so individuelle Überzeugungen davon, was gut und richtig sei, nach denen leben wir die meiste Zeit unbefragt. Mhm. Und die gibt es eben auch gesamtgesellschaftlich. Die gibt es ja nicht nur individuell, sondern die gibt es in Verabredungen. Und häufig gibt es die auch ganz still. Also es ist das, was wir unter einem Ethos verstehen, zum Beispiel ein Berufsethos oder unter einer Moral auch. Also da gibt, die gibt es ja auch im Plural, Moralen. Die können sehr unterschiedlich ausfallen. Und erst wenn wir die reflektieren und auseinandernehmen und versuchen, Ordnung in diesen Diskurs zu bringen, dann bewegen wir uns im Feld der Ethik und fragen dann nach Begründungsformen. So. Und da gibt's eben sehr unterschiedliche Wege, die man beschreiten kann. Das muss man jetzt dann auch ertragen, dass man so erstens, zweitens, drittens sagt, wohl wissend, dass das alles viel zu klar ist für was eigentlich nicht so klar ist. Aber was du zum Beispiel angetickert hattest eben, war so ein, wie, was spende ich so, dass die allermeisten was davon haben? Da höre ich so das größte Glück der größten Zahl. Mhm. Das ist Jeremy Bentham, der das utilitaristisch zum Beispiel anlegen würde und sagt, das größte Glück der größten Zahl ist eigentlich was, was für Menschen das Gute ausmacht. Also wenn meine Handlung oder auch meine Einstellung, auch da gibt es wieder Unterschiede, Ethiken, die eher auf die Haltung gucken oder welche, die eher auf die Einstellung gucken, so ausfällt, dass viele Menschen was Gutes davon haben, dann ist das auch tatsächlich gut. Mhm. Jetzt hat man natürlich das Problem, dass so konsequenzialistische Positionen eben von den Folgen der Handlung her denken, aber nicht so sehr von der Einstellung her. Also jemand kann das totale Arschloch sein und aus Versehen irgendwie was Gutes machen für möglichst viele Leute. Da müssen wir dann damit leben, dass wir das ethisch gut nennen. Das ist das eine, was so ein bisschen unbefriedigend bleibt an der Theorie, glaube ich. Und es lässt halt relativ wenig Raum, wenn man es streng nimmt, für das Individuum. Denn wenn wir unser Handeln an sowas wie einem pluralen Gut, viele, das meiste, so auch quantitativ ausrichten, dann ist der Einfluss der einzelnen Person relativ klein und man landet auch schnell bei, ja, macht sowieso keinen Unterschied, ne? Folgen sind sowieso unübersehbar, gerade in so einer komplexen Welt, ist schwierig, so zu begründen. Aber an sich ist das eine Idee, die man verfolgen kann, glaube ich. Und auch eine, die Menschen beschäftigt.
Total. Also, und er gibt auch viele Beispiele dafür, ne? Mhm. Also das ist so ein Buch, das sehr viel damit arbeitet, was Menschen schon gemacht haben, um anderen Menschen zu helfen und wie sie das gemacht haben und wie das zum Teil auch zufällig entstanden ist. Mhm. Und dann ganz vielen Menschen geholfen wird. Zum Beispiel, da gibt es jemanden, der hat einmal so ein Charity-Schwimmen gemacht für ein Mädchen. Da hat er eine Doku drüber gesehen. Die hat bei einem Unfall einen Großteil ihrer Haut ist verbrannt und der wollte diesem Mädchen helfen mit Geld und hat dann eine Charity-Veranstaltung gemacht. Hat festgestellt, das lässt sich in seiner Position sehr leicht organisieren. Er hat ein großes Netzwerk, das sich daran beteiligt. Es kam schnell viel Geld zusammen. Und dann hat er gesagt, Moment mal, wir können nicht nur einer Person helfen, wir können vielen Personen helfen. Und hat dann eigentlich das Ganze sehr strategisch angegangen, hat gesagt, okay, was ist eines der größten Probleme, die wir als Menschheit haben? Hat dann festgestellt, okay, es ist Malaria. Viele Kinder sterben aufgrund von Malaria. Man kann die Malaria-Infektion aber vermeiden durch imprägnierte Moskitonetze, zu denen vor allen Dingen Arme keinen Zugang haben. Und dann hat er sozusagen mit seinen Charity-Events Geld gesammelt, um auch kostenlos Malaria-Netze an Communities auszuteilen, in denen eben Armut herrscht und die diese Netze nicht bezahlen können und hat damit eben dafür gesorgt, dass sich deutlich weniger Menschen mit Malaria infizieren oder infiziert werden durch diese Mücken. Und natürlich rettet das sehr viele Leben. Das ist erstmal gut. Mein Gedanke war dabei, jedes Leben zu retten, also jedes Leben ist es wert, gerettet zu werden. Gleichzeitig retten wir Leben und gehen dann wieder. Und die Ungleichheit, die da herrscht oder das, was dieses Leben dann mit sich bringt, was diese Menschen dann leben, das ist immer noch geprägt von Armut, das ist immer noch geprägt davon, von Ungleichheiten, von, keine Ahnung, Gewalt und was weiß ich. Das Problem ist damit ja nicht gelöst. Jetzt ist natürlich total vermessen zu sagen, eine Person muss alle Probleme lösen. Aber die Frage, die ich mir da halt daran gestellt habe, ist, reicht es zu sagen, okay, ich will diese Leben retten, ohne dass wir einen Blick auf die Lebensumstände werfen?
Ja, das ist genau das, was ich meine mit, es ist problematisch, wenn wir das maximalistisch denken, also wenn wir das quantifizieren und nicht nach der Qualität dieses Lebens fragen, sondern natürlich ist jedes Leben ein gerettetes Leben, das ist sehr gut, aber nach den Qualitäten dieses Lebens zu fragen, ist damit halt nicht obsolet. Und das unterstellen wir ja auch in diesem Beispiel
nicht. Nein, überhaupt nicht.
Da wird sich jemand Gedanken gemacht haben. Deswegen sage ich ja auch, dieses erstens, zweitens, drittens ist problematisch, weil bei Menschen, die tief drüber nachdenken, wie sie handeln sollten, meistens das alles total ineinander fällt. Mhm. Aber es hilft vielleicht, den Diskurs aufzuspannen und zu gucken, welche verschiedenen Antworten es so gibt. Und das ist eben ein Ansatz, dass man ein Problem identifiziert und dann sagt, das betrifft ganz viele. Das heißt, ich habe einen großen Impact, ich habe auch ein großes Netzwerk. Also diese ja eher quantitativen Fragen zu stellen.
Das ist halt so strategisch unternehmerisch gedacht. Ja. Weißt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, so, das hat so eine Start-up-Mentalität.
Das ist auch das dahinterliegende Ethos dieser, ja, dieser im ethischen Richtung, da geht es halt drum, gut ist, was wertvolle Zustände maximiert. Mhm. Und das ist was, was wir auch ökonomisch kennen, wenn es um Maximierung geht, um Nutzenmaximierung, auch Wachstum in jeder Metapher. Und ja, wie gesagt, ich habe das gleiche Problem, wenn es so sehr quantitativ bleibt, dann fällt die Qualität hinüber.
Ich weiß es nicht. Ich habe gerade noch mal, während du redest, drüber überlegt, na, vielleicht hilft es auch tatsächlich, wenn diese Kinder überleben, weil sie dann zum Unterhalt der Familie beitragen und der Familie sozusagen dadurch mehr Wohlstand zu. Ich kann
ja,
das
ja.
nicht.
Ja, mir geht es auch nicht um das Beispiel. Ja. Mir geht es um die Denkungsart dahinter. Und die hattest du ja auch jetzt problematisiert. Ne? Wenn sie alleine nur so ist, dann ist das auch ein Anfang. Das war ja wohl der Vorschlag des Buches. Und selbstverständlich zieht man da den Hut und hat selber wahrscheinlich im Leben viel weniger geleistet, ne? Weniger, mehr und so. Mhm. Aber es geht mir jetzt nur drum, mal so eine analytische Entscheidung darzulegen, wie man zu dieser Frage, was wäre denn gut, sich stellen kann. Und das eine ist eben, man kann sich qua Zahl und Glückmaximierung dazu positionieren. Und das ist natürlich legitim. Ich erinnere an die Frage, welche Gründe kann ich anderen zumuten? Ne? Mhm. Also ich müsste dann in den Streit gehen, vielleicht mit den Personen selbst irgendwann und fragen so, fandst du das gut, dass wir das angegangen sind? Habe ich was übersehen? Keine Ahnung. Ne? Also wenn es darum geht, diskursethisch korrekt zu handeln, dann kann man nicht so hingehen, helfen, wieder abhauen. Das ist jetzt dann zu kurz gedacht. Und diese konsequenzialistische Art, ans Gute ranzugehen, ist ja auch nur eine. Was wir historisch häufig angetroffen haben, sind Positionen, die nennt man deontologisch. Mhm. To on ist das Seiende. Ne? Da geht es dann nicht so sehr um die Konsequenzen von Handlungen oder um Nutzenmaximierung, sondern es geht darum, dass das gut ist, was der vernünftigen Pflicht genügt. Also, dass wir eine Instanz haben, die entscheidet, auch jenseits der Beispiele, was das Gute sei. Das heißt, das ist auch im Bestfall sogar inhaltlich gefüllt oder formal. Es gibt eine formale Antwort darauf, was gut ist. Und wenn wir dem folgen, dann ist unsere Handlung gut und dann ist das im Zweifel auch ein guter Charakter. Darum geht es nicht in erster Linie. Mhm. Die Tugendethiken, die es auch noch gibt, kümmern sich vor allen Dingen darum. Also das ist seit Aristoteles und es gibt eine modernere Position von Philippa Foot zum Beispiel dazu. Die würden fragen, ist eine Handlung Ausdruck eines tugendhaften Charakters? Mhm. Und dann kann die natürlich, konsequenzialistisch gedacht, Katastrophen nach sich ziehen. Du hast das Beste gewollt. Mhm. Ja, das ist dieses flapsige, wenn man das Gute will, ist noch nicht das Gute getan. Mhm. Wie nennt man das? Da gibt es noch einen anderen Spruch. So gut gemeint ist nicht unbedingt gut.
Ist nicht gut gemacht.
Ja, genau. Ja. Das kann natürlich sein und trotzdem sind das ja alles Ausdrücke davon, dass wir darum ringen, das Gute in die Welt zu bringen, wie du gesagt hast. Und dann kann man die Positionen oder die Beispiele, wenn das eben an Beispielen gut funktioniert, schön sortieren und sagen, hier geht es vielleicht eher um eine tugendethische Entscheidung, hier geht es vielleicht eher um eine Pflichtenethik über Kant oder um das Ringen um eine universale Antwort. Das ist was, was wir jetzt im Diskurs kaum noch finden. Die gibt's noch und das finde ich gut, weil Diskursethik auch bedeutet, dass man zanken muss. Wenn es jetzt nur noch eine Position gibt, ist auch schwierig. Aber was jetzt gerade in allen Feldern eigentlich dran ist, ist totale Differenzierung. Das ist ja das, was wir erleben und auch das, was einen so unbefriedigt zurücklässt. Wenn man denn hören will, was ist es denn jetzt? Was ist denn jetzt gut? Wir werden das nur noch von Menschen hören, die das mit Werf vertreten aus vielleicht fragwürdigen Gründen, dass sie jetzt wissen, was das Gute sei. Wir sind aber eigentlich, und ich glaube weltweit, also das ist jetzt nicht eurozentristisch gedacht, in einer Phase, in der das alles schön auseinandergefisselt ist. Und das nervt uns gleichzeitig auch, dass das so auseinandergefisselt ist. Aber es ist auch ein Gewinn, dass wir diese Differenzierung haben, weil wir jetzt lernen können, dass andere historisch, kulturell, sonst irgendwie andere Entscheidungen getroffen haben, welche legitimen Gründe für ihr Handeln sie vorlegen. Und da können wir eigentlich ganz gut ins Gespräch miteinander kommen.
Ich habe mich ja auch gefragt, als ich das gelesen habe, also es war eines, glaube ich, der ersten Beispiele, ob mich das einfach abschreckt, weil ich denke, naja, sowas kann ich ja nie machen. Mhm. Also wenn man sofort denkt, so, ja, super.
Ja, man hat halt sofort so ein Anti-Ding am Laufen. Ja, das schaffe ich sowieso nicht.
Erstens und zweitens sind es halt häufig Menschen, von denen da die Rede ist. Nicht alle, ne? Es gibt auch andere Beispiele. Es sind häufig Menschen, die einfach schon an sehr privilegierten Positionen sind, die eine Ausbildung gemacht haben, die total super war, die irgendwie mit Privilegien, mit Netzwerken, mit Geld einfach ausgestattet sind, das ich zum Beispiel nicht habe. Und trotzdem, wenn ich mich natürlich ins Verhältnis setze zu Menschen, die in anderen Teilen der Welt leben, bin ich stinkreich. Ja, also egal wie viel ich verdiene, ich bin einfach stinkreich. Ich müsste noch viel mehr tun, um irgendwie auch nur im Ansatz zu rechtfertigen, wie viel Geld und Privileg und Möglichkeiten ich habe, mein Leben zu leben, gemessen an dem, womit andere Menschen zurechtkommen müssen. Mhm. So.
Ja gut, in Zahlen ausgedrückt könnte man ja noch sagen, das ist unproblematisch, da musst du dich halt proportional gut verhalten zu deinen Privilegien, ne? Einmal so vermessen, das gibt's auch. Es gibt so Diagramme, da kann man dran messen, wie privilegiert man ist. Und die finde ich super zur Selbstaufklärung. Mhm. Da sind so Segmente aufgezeichnet, da wird einem einiges bewusst.
Ne? Ja, total.
Und dann könnte man so einen Dreisatz rechnen zu, wie viel Geld habe ich denn zur Verfügung und was kann ich wohin? Also das ist halt alles noch dieselbe Logik der Verteilung. Und das ist ja legitim, sich das zu fragen und sich auch ein Stück zu entlasten, weil man nun mal nicht Milliarden zu vergeben hat, dann kann man das auch nicht tun und muss nicht drüber verzweifeln. Jenseits dessen aber, also jenseits oder vielleicht eher diesseits dieser Überlegung, was und wie viel man verteilen könnte und wie privilegiert man ist und was da proportional wäre, steht ja auch die Frage im Raum, braucht es überhaupt eine, ich nenne das mal heroische Tat des Einzelnen. Mhm. Das ist ja so ein Modell, über das wir schon mal gesprochen haben, dieses Heldenhafte. Und ich glaube, wenn wir einen Gewinn davon haben, dass wir jetzt unterschiedliche Ethiken kennenlernen, zum Beispiel auch die Care-Ethik und die Sozialethik, dann können wir an das Heroische ein kleines Ausrufezeichen, Fragezeichen machen. Das ist total geil. Die Geschichten kann man super erzählen. Die Beispiele machen mit Menschen was. Dann guckst du dir irgendwie YouTube-Video an von sowas und denkst, ach, die Menschheit ist doch irgendwie gut. Das ist auf jeden Fall super, ne?
Es sind tolle Beispiele
aber
da drin.
Also es steht nicht jeder Person zur Verfügung, so zu handeln.
Das Geile ist ja auch, es sind nicht nur Einzelbeispiele und es sind auch nicht nur berühmte und bekannte Leute, sondern tatsächlich sind es häufig weniger berühmte und weniger bekannte Menschen, weil sie in Gebieten arbeiten, wo wir wenig von mitbekommen. Mhm. Ne? Also zum Beispiel dafür zu sorgen, dass in einem Slum, ich glaube in Indien, Kinder geimpft werden können. Ne? Das ist jetzt nichts, wo wir ständig drüber reden oder was wir mitbekommen, wie das funktioniert. Also die machen sozusagen, die bilden so genannte Community Carer aus, die das Wissen haben, um dann zum Beispiel in den Communities selber dafür zu sorgen, mit den Menschen zu reden über Impfungen und dass mit die Kinder geimpft werden. Das gibt es oder es gab es mal auch zum Beispiel bei der Aufklärung über Menstruationshygiene. Mhm. Da haben sie es, glaube ich, genauso gemacht. Da wird jetzt auch nicht viel drüber geredet, aber ne, auch an den Folgen von mangelnder Menstruationshygiene sterben immer noch Frauen.
Ja.
Oder Menschen mit Uterus. Und das finde ich halt, also ich finde das super spannend. Und das Ding ist auch, dass da gesagt wird, naja, es sind halt häufig eben nicht Einzelpersonen, sondern Teams. Ja. Also da wird, glaube ich, gesagt, such dir ein Team von 4 bis 8 Leuten oder von 6 bis 8 Leuten. Mhm. Aber schon daran scheitere ich ja. Also ich wüsste gar nicht, welches Team von 6 bis 8 Leuten ich, und die Vorstellung davon, mit denen in Diskussion zu treten und zu überlegen, das mich überfordert das sofort. Ich weiß auch nicht.
Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn der Druck da wäre, der Handlungsdruck, wärst du eine der Ersten, die reagiert. Also wenn wirklich die
aber
Freiheit
der Handlungsdruck ist ja da.
Ja, ja. Ich meine ihn schon noch mal etwas härter, als er ohnehin schon da ist. Also wenn man das Gefühl hat, die Freiheit des Journalismus zum Beispiel ist jetzt wirklich bedroht. Und Freiheit ist aber eins der erstrebenswerten Güter. Da muss man ja auch noch drüber reden, dass es verschiedene Güter gibt und nicht nur das eine Gut. Und wir einigen uns darauf mit ein paar Leuten in der Redaktion. Ich spinne jetzt, ne? Dieses ist das Gut, das wir jetzt verteidigen wollen. Dann geht das ganz schnell mit Allianzen und mit Zusammenarbeit und Kooperation und auch mit Ideen, was dann passieren kann. Also Selten hat sich so schnell mal ein Bildungsstreik organisiert, wie als die Bologna-Reform eingeführt wurde. Das war dann halt auch schon zu spät und total nutzlos, aber weil es hat,
hätte gesagt.
Aber es waren auf einmal Menschen zusammen auf der Straße, die sich vorher also wirklich spinnefeind waren und dachten, da kommen wir fachlicher Nü zusammen, weil man auf einmal ein Tertium hatte. Also es sind ja auch so Dinge, die passieren. Und es ist ein schöner Hinweis, dass wir das nicht allein machen müssen. Gleichwohl auch zu sechst oder zu siebt kann uns das noch vorkommen wie eine heroische Tat. Aber was du ja meinst, ist sowas wie Gemeinwesenarbeit. Mhm. Ne? Ganz alter Begriff aus der sozialen Arbeit, Elberfelder Modell oder so. Also da gehen natürlich Menschen darin auf, dass sie das Sinnvolle und das Gute tun. Und dafür im besten Fall auch anständig bezahlt werden. Das finde ich nämlich immer so ein bisschen schlimm, wenn man denen dann sagt, na ja, das machst du doch aus Idealismus und sie dann schlecht bezahlt. Aber Klammer zu, da geht es ja wirklich auch um was anderes, nämlich darum, gute oder verbesserte Strukturen zu schaffen. Und das gibt es in der Praxis, aber auch in der Theorie. Es gibt auch Projekte in der Philosophie, die nennen sich ameliorativ. Das ist ein schwieriges Wort. Melior ist das Beste. Ich dachte dann auch, guck ich jetzt nach. Nein, warte, ich denke erst. Bonum, Melior, Optimum. Aha, verbessernde Theorie. Also das wird komischerweise übersetzt mit analytisch. Das finde ich, da muss ich nochmal näher hingucken. Ich weiß nicht genau, warum. Also es ist eine Position in der feministischen Theorie, die sagt, ich möchte ameliorativ arbeiten. Also im Prinzip verbessernde Theorie. Die Strukturen dessen, was theoretisch da ist, aber auch die Strukturen dessen, was praktisch vorfindlich ist, tatsächlich verbessern wollen. Mhm. Jetzt woraufhin? Auf ein besseres, immerhin. Man muss dann nicht sagen auf das Gute, sondern es reicht ja möglicherweise auch, einen Missstand zu identifizieren und erstmal zu versuchen, den zu beseitigen. Im sicheren Wissen, das ist auf jeden Fall schlecht. Das sollten wir nicht weiter tun. Ich weiß nicht, ob das, was ich vorhabe, tatsächlich das Gute ist, aber es würde an dieser Stelle verbessernd wirken. Und ich glaube, das ist ja auch in dem Beispiel mit den Moskitonetzen schon so, dass es jetzt fürs unmittelbare Problem, das identifiziert ist, erstmal hilft.
Nee, es ist auf jeden Fall für dieses Problem eine Lösung. Ne?
Genau. Ja.
So, das Problem, das wir damit nicht beseitigen, ist zum Beispiel, dass sich diese Moskitos weiter vermehren, je stärker die Klimaerhitzung voranschreitet. Joach. Da können wir dann halt wenig gegen machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, es gibt zig Probleme, die auf eine Lösung warten, ja, an denen wir arbeiten können. Und die können sich auch irgendwo verstecken, wo wir überhaupt nicht damit rechnen oder wo wir überhaupt nicht damit rechnen, dass wir damit Menschen erreichen. Also es ist schon so, dass viele Dinge sich dann auch irgendwie eher zufällig ergeben, so wie du gesagt hast, ne? Also dann kommt dir ein Problem plötzlich, wodurch auch immer nah, zum Beispiel durch so eine TV-Doku, ne? Plötzlich fühlst du dich irgendwie verantwortlich und fängst dann eben an zu handeln. Das, was ich mich frage, ist, wenn wir alle auf den Impuls warten zum Handeln, dann kommt der möglicherweise einfach nie. Hm. Ja? Natürlich ist so ein Impuls ein total guter Treiber. Ne? Also wenn du irgendwann so entdeckst, ah, okay, dafür brenne ich, dann wirst du auch lange durchhalten. Das ist okay. Aber ich finde es durchaus schwierig zu sagen, ich sehe, dass es Probleme gibt, ich warte noch auf den Impuls zu handeln.
Ja, wie du schon sagst, ist der ja immer schon da.
Ja,
das
eben.
Argument des Humanismus, bei allen Schwierigkeiten, die der Humanismus auch theoretisch und praktisch mit sich gebracht hat als Denkungsart. Aber das Argument ist ja eben dieses, wir teilen als Spezies gewisse Güter. Das heißt, es lebenswerter zu machen für uns als Spezies ist schon, das ist jetzt Philippa Futz Argument mit Rückgriff auf Aristoteles Argumentation, das Gute, weil es das Leben für unsere Spezies, die eingelagert ist in andere, da muss man ja auch an die anderen Spezies denken, sonst funktioniert es ja nicht. Und was wir da gemeinsam erreichen können, ist sowas wie eine Motivation dadurch, dass wir derselben Spezies angehören. Jetzt kann man natürlich sagen, der eine ist empathischer, die andere weniger. Das mal, ne? Gender-theoretisch kann das auch mal so rumlaufen. Aber wir postulieren ja schon, dass durch das geteilte, gemeinsame sowas wie eine Motivation entsteht, dem anderen zumindest keinen Schaden zuzufügen. Ich glaube, das ist ja auch
damit
so.
Damit wäre manchmal schon viel gewonnen.
Ja, genau. Das ist ja auch so ein Argument, glaube ich, von Brechmann, dass er sagt, Rousseau hatte recht. Also letztlich, das ist mir auch ein bisschen zu einfach. Ihm natürlich auch. Der ist ja, also ich kann da jetzt nichts Klügeres sagen als er. Aber man sollte sich nicht nur diesen Satz merken, man sollte dann auch den Kontext kennen. Weil ich froh bin, dass Rousseau in vielen Punkten auch nicht recht hatte. Aber was er meint, ist ja, wir sind an sich solidarische, kooperative Wesen. Ja. Das ist jetzt relativ gut erforscht worden in den letzten Jahrzehnten. Erst bei Primaten, dann bei Menschenprimaten. Dass diese Theorie, wir seien vom Grunde auf egoistisch und der Mensch ist das Menschenwolf und so, dass diese Denktradition unter bestimmten Bedingungen nach vorne tritt. Das ist ja Rousseaus Argument auch. Mit der Vergesellschaftung passiert das und damit, dass viele Menschen um Ressourcen ringen, dann passiert das nämlich schon. Aber ja, an sich sind wir schon eine kooperative Spezies, die auf Solidarität in irgendeiner Weise auch angewiesen ist und folglich dann zu dem Schluss kommen sollte, dann ist es auch sinnvoll, solidarisch zu handeln. So
und ja, vor allen Dingen politisch solidarisches Handeln möglich zu machen und nicht zu verunmöglichen. Das Problem ist natürlich, dass solidarisches Handeln Macht in Frage stellt und damit kann Politik nicht so gut umgehen. Oder bestimmte Politiker politische Ausrichtungen finden das, glaube ich, nicht so gut.
Ja, weil es auf kurze Sicht ja erstmal attraktiv ist, viel Macht zu haben, mit der man Leute hinter sich bringen kann. Genau, also diese ganzen unterschiedlichen Formen von Macht, die man eben benutzen kann. Und auch da stellt sich ja die Frage, wir wissen ja darum, dass wir verschiedene Formen von Macht haben. Jede an ihrer Position unterschiedliche Sorten und unterschiedlich viele. Das ist auch was ich gerne in Gruppen mache, nicht nur mit Studierenden, dass wir so Chips austeilen und sagen, wie viel davon ist Beziehungsmacht, wie viel davon ist Ressourcenmacht, wie viel davon ist Mobilisierungsmacht und so, wie viel habe ich denn und wie viel bin ich bereit herzugeben, um ein bisschen mehr von deiner zu kriegen? So, ich hätte eigentlich gern mehr von der Sorte und wie viel würde ich so? Das bringt einen schon auch in Untiefen, weil man merkt, wo so die Lieblingsgefühle liegen, wo man gerne was erreicht und gerne viel von hat und nicht so viel. Aber es ist ja sehr kurzfristig gedacht, denn was wir jetzt erleben, ist ja so wirklich epochaltypisches Schlüsselproblem, würde Klafki sagen, dass das menschliche Leben an sich aus unterschiedlicher Richtung bedroht ist, weil wir das halt selbst abgeschafft haben. Und dann kann man sagen, gut, dann sind wir jetzt an dem Punkt. Also manchmal denke ich das auch, je nachdem, wie ich mir selber und anderen so begegne, denke ich, ja gut, ist dann halt auch vorbei, ne? Wenn man so, ja, ne, weißt du,
dann
spielst
geht
du
der
so,
Fatalismus ab.
Ja, was, dann spiele ich Dino Quartett und sehe ausgestorben vor 139 Millionen Jahren.
Ich stelle mir
und
vor,
der
wie
andere
Dinos.
Vor 63 Millionen Jahren. So, jetzt liegen dazwischen einige Millionen Jahre, in denen ganz andere Lebensformen. Millionen Jahre diese Welt beherrscht haben und ich gucke mir an, was wir in recht kurzer Zeit hier für eine Scheiße
verkackt
gebaut
haben.
Und dann denke ich, ja gut, dann soll es auch nicht sein.
Ich sehe gerade Dinos Menschen Quartett spielen.
Ja, hast du den? Super Trumpf.
Rousseau.
Ja, genau, Rousseau ist der Super Trumpf.
Hätte gut laufen können.
Robby Paläontologe, witzig. Ja, er war ernsthaft, wenn man sich das so vor Augen führt, dann wird einem ja auch alles so ein bisschen egaler und gleichzeitig spielt man das Dino-Quartett mit einem kleinen Mensch, der sehr am Herzen liegt und dann denkt man, nee, ist halt voll gar nicht egal, die Welt soll für dich auch noch da sein, das ist ziemlich doof, dass wir mit den Ressourcen so doof gehandelt haben. Also das so einzuordnen und nicht das eine für das andere auszuspielen, ist, glaube ich, auch ein Projekt, das wir angehen dürfen, weil wir erkannt haben, wie bedroht das Humanum jetzt halt ist.
Ja, und tatsächlich diese Ressourcenverknappung, die ja auch gerade viel diskutiert wird, also wird ja sehr politisch ins Feld geführt, ne, Ressourcen auf verschiedenen Ebenen, ja eigentlich dazu führt häufig, dass Menschen sich entsolidarisieren. Es kann aber eben auch das Gegenteil passieren. Und das ist so ein bisschen das, wo ich gerade auch hingucke, wenn ich überlege, was ist denn das Gute, was ist angezeigt, was ist angesagt, wohin gucke ich eigentlich? Und dann gucke ich mir die Proteste in Minneapolis an und muss sagen, das, was wir da erleben, ist ja genau das Gegenteil von dem, was intendiert war. Da erleben wir gerade eine unglaubliche Kreativität, eine unglaubliche Solidarität von Menschen miteinander, eine ich finde die Form des friedlichen Protests, die haben so eine Singing Revolution, das habe ich mir angeguckt. Die ziehen wirklich singend durch die Straßen. Das ist das eine. Das andere ist, dass sie vor den Hotels singen, in denen die Eistypen untergebracht sind. Entweder singen sie so Sachen wie, legt eure Waffen nieder, es ist immer noch Zeit genug umzukehren und so. Oder
Scheiß AfD, singen sie auch.
Nee, das singen sie, ja, aber das
das ist ja auch passiert, das fällt genau, mir bei singenden Protesten.
Aber die tatsächlich stehen sie auch vor den Hotels und singen Schlaflieder, aber extra schief.
Der Einschlafen-Podcast, da rollen sich die Fußnägel hoch.
Das sind schöne Videos gerade. Aber auch da, ne, da passieren eben Dinge, also Solidarisierungsaktion, da gibt es einen kleinen Shop von älteren Ladies, die stricken halt Mützen. Mhm. Und es gibt diese, die haben sozusagen die roten Mützen aus dem norwegischen Widerstand gegen die Nazis adaptiert. Jetzt könnte man sagen, kulturelle Aneignung. Aber sie haben sozusagen gesehen, dass die Norweger rote Mützen getragen haben, um gegen die Nazis zu protestieren. Die Nazis haben es dann verboten mit den roten Mützen, weil was sollen sie sonst tun? So, und jetzt stricken die da rote Mützen. Und die haben so ein Ice Melt Ice oder so Pattern, das man da kaufen kann. Und das kostet irgendwie $5. Und das haben jetzt so viele Menschen gekauft, dass die irgendwie in kürzester Zeit $600.000 eingesammelt haben. Also das letzte Mal, als ich geguckt habe. Und das fand ich halt sehr spannend, weil Menschen aus der ganzen Welt diesen Protest so gut finden, dass sie das unterstützen möchten, eben indem sie selber Mützen stricken. Also das ist so, eigentlich ist das so banal, weißt du, so wo du denkst,
weiß ich gar nicht. Also das Phänomen selbst kann man, klar, also Mützenstricken klingt erstmal banal, aber was dahinter liegt, ist ja, dass man sich inzwischen auch weltweit solidarisieren kann. Also man ist weltweit bedroht, denn dieser ganze Planet kann die Menschheit endlich loswerden. Treffen sich zwei Planeten, ist immer noch mein Lieblingswitz. Und gleichzeitig ist es natürlich die Möglichkeit, auch anders solidarisch mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen oder auch gar nicht ins Gespräch, sondern sie zu unterstützen, was die gleichen Ressourcen nutzt. Ne? Mhm. Das ist ja auch mein ewiges Ringen um Kommunikation, wie viel Ressource verbraucht das, aber wie viel Gutes bringt es auch, da haben wir ja auch schon häufiger drüber gesprochen. Interessant ist ja, dass diese Ressourcenfrage jetzt eine vorrangige ist, während wir zum Beispiel die Aufklärung immer gelesen haben, zumindest hier europäisch, als was Ideelles, was irgendwie aus dem Geist gekommen wäre, wo Leute Ideen hatten und dann hat sich alles verändert. Und jetzt mit der Brille der Ressourcen, viele sagen, ja, da ging es schon auch darum, dass auf einmal halt Dinge verfügbar waren, die sonst vorher nicht verfügbar waren. Und das hat das Ganze in Gang gebracht. Das war nicht irgendeine große Idee, sondern es war ein Shift in den Energieverteilungsmechanismen. Mhm. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, all diese Theorieansätze einmal zu prüfen, glaube ich, und dann zu schauen, was fange ich mit denen an? Mache ich daraus Gründe für mein Handeln, was ich da so vorfinde? Dringt das ein in meine Maximen? Verändert das meine Maximen? Und das erleben wir, glaube ich, bei ganz vielen. Und dann ist es halt überhaupt nicht mehr banal. Wenn Menschen bereit sind, ihre Werthaltungen nochmal auf den Prüfstand zu stellen und zu sagen, nee, jetzt ab morgen mache ich was anders.
Und ich glaube, was da damit so dranhängt, ist tatsächlich Hoffnung. Also, ne, wir suchen gerade Dinge, die uns Hoffnung machen. Und ich kann Hoffnung unterstützen. Also ich kann dazu beitragen mit $5, dass Hoffnung zumindest woanders wächst. Ja. Ne, dass Menschen woanders Hoffnung haben. Und das, glaube ich, also man könnte sagen, das ist Ablasshandel, aber das wäre mir zu einfach an der Stelle, sondern ich will einfach Teil von Hoffnung sein. In einer Welt, die mich so erdrückt, will ich irgendwie Teil von Hoffnung sein, von einer hoffnungsvollen Erzählung, von Gemeinschaft, von Solidarität. Und ich glaube schon, dass das was ist, was gerade so eine Gegenkraft oder eine Gegenbewegung ist. Ich kann überhaupt nicht abschätzen, wie stark das ist, aber in Minneapolis ist sie zumindest so stark, dass sie Menschen schützt, ne? Ja. Dass Menschen sich um ihre Nachbarn kümmern, dass sie da wirklich extrem, es ist auch eine Ausnahme, aber nicht nur. Also es gibt ja einige Orte, ich glaube Portland in Oregon, das ist das, wo sie diese lustigen Tierkostüme zum Protest tragen. Also es gibt einige dieser Protestbewegungen und ich finde das wirklich spannend gerade. Also Und ich finde auch spannend, wie wenig wir davon mitkriegen, ehrlich gesagt. Ne? Also in Georgien zum Beispiel von der Protestbewegung bekommen wir fast gar nichts mit. Da sind die jeden Tag auf der Straße. Serbien, das ist eine riesengroße, das sind auch Demokratiebewegungen tatsächlich. Ja. Und ich würde vermuten, also ne, wenn wir jetzt darüber reden, okay, was ist denn das Gute, wie können wir das Gute in die Welt bringen, müssen wir irgendwie Organisationen gründen oder so, habe ich das Gefühl, so angezeigt ist auch Gemeinschaft zu gründen. Und das ist ja was, was uns nicht so viel kostet.
Ja, genau. Also deswegen habe ich die neueren Positionen ins Feld geführt. Ne? Sowas wie Care-Ethik und Sozialethik guckt ja genau darauf. Und was wir dabei erleben, ist, dass es auch eine Verschiebung des Diskurses gibt, nicht mehr so sehr hin zum Streit, was das Gute sei. Das mit sich selbst und mit anderen auszutragen, ist auf jeden Fall sinnvoll, glaube ich. Aber was da dran hängt, ist auch die Feststellung, okay, da können wir sehr unterschiedlicher Ansicht sein. Zum Beispiel habe ich das im Akademischen letztens erlebt, dass Menschen sagen, die konservative Position wird gar nicht mehr gehört. Die wird sofort diskreditiert. Das ist nicht richtig. In Wissenschaften muss auch dieses einen Platz haben und da gehe ich total mit. Aber dass dieses Ringen darum, was gut und richtig sei, jetzt verhandelt wird als, es ist Gesetz, dass man da unterschiedlicher Ansicht sein kann, aber wir möchten den Streit fair führen. Und wir weisen darauf hin, wo er nicht fair geführt wird. Das ist, glaube ich, was wir auch also kreativ erleben, finde ich. Also nicht, dass Menschen vorangehen und sagen, ich habe eine neue Idee davon, was das Gute sei. Das passiert auch. Aber vor allen Dingen wird dieser Streit ganz anders geführt. Er wird viel inklusiver geführt. Also Menschen kommen mit einer Stimme vor, die vorher nicht vorkamen und haben sich zum Teil selbst ermächtigt, haben zum Teil aber auch, ne, wir sprachen über Empowerment, den Raum bekommen, das zu tun. Und es wird zunehmend auch nach den strukturellen Bedingungen für diesen Streit gefragt. Und das halte ich für unbedingt gut, weil es zu wenig ist, wenn wir nur fragen, was ist das Gute, was findest du, oder das noch dazu kulturell labeln und sagen, die sehen das sowieso ganz anders, diese Menschengruppe, als wir, da kommen wir gar nicht zusammen. Nein, es muss darum gehen, es auch, nicht nur, aber relational und prozessual zu verstehen.
Das, ich finde prozessual wirklich unglaublich wichtig, weil das nachhaltig sein muss. Also es muss nachhaltig wirken können und das muss nicht groß anfangen. Also wir wissen manchmal ja nicht, was wir anfangen, ob das dann nachhaltig wirkt und was dann daraus wird. Also ich glaube, die Vorkämpferinnen für die Frauenrechte, die hätten es gut gefunden, die Zeit hier mal zu erleben, ne, von, bei der wir immer noch meckern, weil Gleichberechtigung noch nicht umgesetzt ist. Aber aus der Perspektive aus dieser Zeit, das ist ja das, wo man sagt, okay, für wen mache ich das eigentlich? Das ist übrigens auch, finde ich ein ganz gutes Thema in dem Buch, ne, zu sagen, für wen mache ich das? Also ich will ein guter Vorfahre sein. Ja. Ich mache das nicht nur, um selber davon zu profitieren, was schön wäre, sondern ich mache das für die, die nach mir kommen. Ich will einfach ein guter Vorfahre sein und den Weg ebnen für die, die nach mir kommen und eben nicht nach mir die Sinnflut. Das ist ja auch eine Form von Solidarität im Entwurf auf die Zukunft. Und wie kann ich das machen? Also wie kann ich ein guter Vorfahre sein? Wie kann ich Bedingungen schaffen, unter denen eben auch meine Nachkommen oder die Nachkommen anderer Menschen, wenn ich selber keine habe, also wie kann sozusagen die nächste Generation auch gut leben in dieser Welt und vor allem, wie kann die gemeinschaftlich gut leben in dieser Welt? Und dann klar kann man sich fragen, was ist das Gute? Also ich bin relativ sicher, wenn man fragt, was ist das Gute, dass nicht die Menschen sagen, okay, jeder sollte ein Privatjet vor der Tür stehen haben, weil die Konsequenzen sind recht eindeutig. Flugtaxi, Entschuldigung.
Ja, aber es gäbe schon Menschen, die sagen würden, möglichst viel Wohlstand für möglichst viele Menschen wäre gut.
Aber welcher Wohlstand?
Ja, ja. Ja, deswegen, ich bin da voll in deinem Team, da können wir jetzt schlecht streiten. Ne?
Weil, das ist das Blöde.
Ich kann es versuchen.
Los, zank mich.
Schwierig. Also die Frage, was ist gut, ist ja sinnvoll, aber ich denke, genau wie du, die muss erweitert werden um die Frage, was ist gut, für wen, unter welchen Bedingungen. Und den ersten Teil zu beantworten, ist schon mal was. und echt eine Aufgabe. Ich konnte es nicht. Die haben mich dann auch gefragt, so was für dich denn das Gute? Und natürlich komme ich dann mit Positionen daher und rede und habe auch das Gefühl, dass das Resonanz erzeugt und nicht nur in den anderen Personen, sondern auch in mir. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich bin mir nur sicher, dass ich dabei fragen muss, für mich oder für alle oder für viele oder für wen und unter welchen Bedingungen, denn die ändern sich ja auch schnell. Gleichzeitig mag ich auch nicht so abrutschen, da können wir vielleicht zanken, ich weiß nicht genau, aber es passt dir ja auch nicht in so eine total relativistische Position, will ich nicht. Und nicht nur, weil ich die argumentativ für schwierig halte, sondern auch, weil ich mich nicht als einen solchen Menschen sehe. Ich fürchte, das ist das Restkatholische, das Ansozialisierte. Irgendwo hängt das ja in einem rum. Das lässt sich auch, du willst das los, ja, schaffst das nicht. Also nein, vielleicht das Restchristliche oder das Rest, was auch immer es ist. Es ist auf jeden Fall was in mir, was irgendeine Form von Bekenntnis sucht und nicht den totalen Relativismus. Und das ist praktisch, weil Professor ist auch so ein Bekenntnis. Ne? Dann kannst du sagen, dann eben Wissenschaft, tada. Dann ist das nicht mehr so schwierig. Aber da musst du ja dieselben Fragen beantworten.
Ja, ich komme, ich wollte aber gerade hier mit der Wissenschaft kommen.
Ja, ja.
Ich atme schon. Nein, aber tatsächlich, es gibt ja tatsächlich Anhaltspunkte, die zumindest eine Aussage machen, welche Lebensbedingungen vorherrschen müssen, klimatischer Natur, damit wir irgendwie einigermaßen okay klarkommen als Menschen.
Ja.
Also ja, Menschen besiedeln sehr unterschiedliche klimatische Zonen auf dieser Welt, aber einig können wir uns sein, dass Überschwemmungen, wie wir sie gerade, also wir haben jetzt Anfang Februar in Spanien und im Süden Portugal sehen, dass die schwierig sind für Menschen und wie wir sie auch weltweit sehen in verschiedenen Erdteilen. Ne? Also große Überschwemmungen sorgen immer dafür, dass große Verluste entstehen und viele Menschenleben bedroht sind. Ist nicht so wünschenswert. So. Und haben wir so ein bisschen in der Hand.
Ja, wenn wir jetzt tanken, sagt dann jemand, ja, vielleicht ist es auch gar nicht so gut, dass es so viele Menschen gibt. Ne? Das ist ja gar nicht sinnvoll für den Mensch an sich und für den Planet erst recht nicht. Also diese Position gibt es
genau,
ja auch.
Aber dann müssen wir über Selektion reden.
Ja.
Also ganz das böse Wort.
Ja.
Ja, 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 ich weiß. Aber dann sind wir natürlich in der Diskussion, wo wir anfangen, wieder Menschen in wertes und unwertes Leben zu unterteilen.
Ja, oder in so eine Scheißegalnis von, das ist alles nur Biomasse im Hautsack. Dann muss es mir aber auch egal sein, wenn es mich und mein Kind trifft.
Das ist ja oft nicht der Fall.
Ja, genau. Also das, dem müsste ich ja zustimmen. Ne? Ja.
Das, ich denke, das werden viele nicht tun.
Ja, das ist zumindest der Knackpunkt, da fühlt man sich dann sicher. Das passiert mir sowieso nicht. Kann ich ja behaupten, das wäre für mich voll in Ordnung, wenn ich auch
naja,
damit drauf ging.
Ja, aber es unterschätzt eben auch, wie abhängig Menschen voneinander sind. Also das so, ne? Also dass wir nicht nur in Gemeinschaft leben, in Nachbarschaften, sondern dass wir in Gemeinschaft leben auf diesem Planeten. Das klingt komisch, aber.
Und in Ausbeutungsverhältnissen auf die eine oder andere Weise. Dem entkommen wir ja auch nicht total. Also eine komplett egalitäre Gesellschaft halte ich für zumindest extremst unwahrscheinlich. Man kann sich dahin bewegen, aber wahrscheinlich wird mein Handeln, da
es wird
Leben beeinträchtigt.
Es wird Konsequenzen haben.
Und es wird auch Konsequenzen haben, die problematisch
dann
sind.
Dann gibt es kein Mango mehr.
An ganz vielen Stellen, ja. Ja, es gibt ganz viele.
Obwohl jetzt, dann gibt es ja eine, also wenn das mit der Klimaerhitzung so weitergeht, gibt es vielleicht irgendwann auch Mango.
Aber ist auch Schrebergarten.
Richtig, Mango, machen wir Mango.
Ja. Kiwi läuft schon. Kein Problem, Maulbeerbaum wächst auch.
Galte Kiwi.
Das ist Vor- und Nachteile. Nee, aber es ist ja so, dass es schon Menschen gäbe, jetzt nicht hier an diesem Mikro, aber ich glaube, mehr als man vielleicht gerne hören würde, die sagen, ja, das ist halt so. Natürlich ist das nicht schön, wenn Menschen umkommen, aber ja, wir sind halt Teil der Natur und dann wird so ein Leben auch mal ausgelöscht, ne?
Naja, das passiert aber ja ohnehin, ohne dass wir es extra noch forcieren.
Ja, natürlich.
Also, weil Leben natürlich…
Ich weiß
natürlich
das, aber wir wollten ja zanken. Also, wenn man,
das klappt schon wieder sagt, nicht.
Menschen breiten sich überall auf der Welt aus und wir sagen, ja, weiß ich gar nicht, ob das für die Spezies so vorgesehen war, ne? Das sind so Vorentscheidungen. Ich denke auch, dass wir aus dem Spezies-Denken schlecht rauskommen. Ich kann schlecht für die Erde denken. Ich mache das gerne und denke, ich bin Mensch und geht vorbei. Aber ich bin ja Teil dieser Spezies und denke nur als diese oder fühle nur als diese. Das heißt, ich kann das anders nicht. Also denke ich auch, dass es grundsätzlich sowas wie die Frage des Lebenswerten für alle geben muss und dass die für alle positiv zu beantworten ist, erstmal von den realen Bedingungen mal abgesehen. Woran ich nicht mehr so gut glauben kann, ist so eine Universalantwort. Ich finde die attraktiv, ne? Also philosophisch ist das attraktiv, eine Antwort zu kriegen, die zumindest formal, wenn auch nicht inhaltlich, so eine Glücksformel enthält, wie das denn nun geht. Vielleicht ist es auch das, was dich am Buch dann so enttäuscht zurückgelassen hat. Es darf ja kompliziert und abstrakt sein, aber es wäre halt cool, eine Antwort zu kriegen.
Also das Buch ist nicht kompliziert und abstrakt, das ist genau, also aber das…
Aber
das,
es hätte das sein dürfen für dich, glaube ich.
Genau, richtig.
Das,
mir geht es nicht tief genug.
Ja.
Also ich verstehe, was da gemacht wird, ne? Ich verstehe, was da gemacht wird. Da sollen hoffnungsvolle Geschichten erzählt werden, da sollen Beispiele gegeben werden von Leuten, die was bewegt haben und dass man was bewegen kann, einzeln oder gemeinsam, und dass es verschiedene Schulen gibt. Da wird dann auch Peter Singer zum Beispiel angeführt. Ja, ich weiß, du atmest, und das wird auch da problematisiert, muss man sagen. Ne? Also es wird auch gesagt, so weit muss man nicht gehen, dass wir jetzt alle in derselben Armut leben müssen und das Glück gar kein Ziel sein darf. Also es ist nicht, in diesem Buch wird nicht sozusagen genussfeindlich argumentiert, sondern das ist auch ein Punkt, den ich ganz gut finde, der da gemacht wird. Wie können wir helfen, ohne dabei selber auszubrennen? Also wie können wir sozusagen nützlich sein füreinander, für andere Menschen, ohne dabei aber selber komplett auszubrennen? Weil dann haben wir auch niemandem geholfen. Das funktioniert eben auch nicht. Also die Gedanken, die werden da schon aufgeworfen. Aber mir ist es an vielen Stellen nicht differenziert genug. Dann wäre dieses Buch aber auch deutlich dicker, weil dann wäre jedes Kapitel ein eigenes Buch. Ich, wie gesagt, deswegen verstehe ich, dass man da so Abkürzungen nimmt und so. Und ich habe jetzt neulich einen LinkedIn-Artikel gelesen, da wird auch vorgeworfen, dass zum Beispiel das sich an sehr privilegierte Personen richtet und damit eben auch etwas reproduziert, nämlich die wieder in diese Machtverhältnisse zu setzen, dass die etwas tun können für die Menschen, die eben weniger Macht und Privileg haben. Also da wird sozusagen das Machtungleichgewicht auch durch die Wohltätigkeit.
Ja, andererseits wäre es nicht so schlecht, wenn die mal alle anfingen. Hätte ich gar nichts dagegen. Ne?
Genau, ja, das ist das
Argument. Kann man ja mal machen.
Ja, das ist das Argument, das er auch macht. Was mir auch fehlt, ist zum Beispiel so eine Perspektive auf, dass es eben schon Ungleichheiten gibt zwischen Männern und Frauen, ne, was so Einkommen angeht und so.
Ja.
Das mag vielleicht in den oberen Etagen nicht mehr so ins Gewicht fallen, wenn man Millionen hat, so, aber da, wo wir uns befinden, fällt es halt ins Gewicht. Und solche Sachen oder solche Gedanken fehlen mir halt in diesem Buch. Aber das ist jetzt sehr individuell, ne? Also ich würde jetzt nicht komplett davon abraten. Ich bin auch nicht komplett enttäuscht. Dieses Buch hat mich sehr unterhalten, muss ich sagen. Es ist einfach gut und launig geschrieben. Das kann man super lesen. Mich hat am Anfang, und auch das holt er wieder ein, muss man sagen, ne? Also dieses quantitative Argument hat mich so ein bisschen abgeschreckt, weil ich so dachte, so, wir können das nicht nur alles quantifizieren. Das ist mir auch zu krass an der Stelle. Wie gesagt, es wird alles wieder eingeholt, und trotzdem ist mein, vielleicht auch nur persönliches Gefühl, und vielleicht ist das auch zu wenig, aber mein Gefühl ist, dass wir vor der Haustür anfangen müssen. Also das ist, es ist toll, wenn Leute hingehen und Menschen, und wenn sie die Kapazitäten, das Wissen haben und auch die Connections, um zum Beispiel durch Impfungen zu verhindern, dass Menschen nicht nur schwere Erkrankungen, sondern auch schwere Folgeerkrankungen bekommen, die dann gerade in armen Verhältnissen natürlich das Leben nochmal deutlich erschweren, wenn man eben nicht entsprechende Hilfsmittel zu haben kann oder zur Verfügung stehen. So. Auf der anderen Seite glaube ich, wenn wir es schaffen, unsere eigene direkte Umwelt so einzurichten, dass wir weniger Menschen ausbeuten, so, dass damit auch schon viel getan ist. Ja. Oder dass wir verhindern, dass menschenfeindliche Positionen zu viel Raum kriegen. Also wir werden nie verhindern, dass es menschenfeindliche Positionen gibt, aber wir können natürlich die Auswirkungen minimieren. So. Also wenn wir uns darauf fokussieren, dass damit natürlich schon viel geholfen ist. Und ich schwanke halt einfach so ein bisschen so zwischen, wo soll man hingehen, wo kann man anfangen und so. Und ich glaube, dass alles wichtig und alles wertvoll ist, wo Menschen dafür sorgen, dass Leben lebenswerter wird, aus welchen Gründen auch immer. Und die einen brauchen vielleicht das Gefühl, dass sie für viele ganz viel tun. Und für die anderen ist es so, dass sie vielleicht damit auch glücklich sind, in der eigenen Umgebung, in der direkten Nachbarschaft ein gutes Klima zu schaffen. Und das kann ja auch schon viel wert sein, das kann auch schon viel bewegen.
Ja, uns ging es ja auch gar nicht um eine Buchrezension, das hast du ja auch gar nicht gemacht.
Nee, aber ich wollte das nochmal klarstellen, wo meine Gedanken jetzt gerade wandern.
Genau, und wo sie sich auch da Anhalt geholt haben in der Frage, was wäre denn jetzt gut? Und offensichtlich gab es da ja auch einen Ansatz, ne? Wenn du dabei rauskommst zu sagen, dann fangen wir vor der Tür an und das ist ein sinnvoller Ansatz, ist das ja was man
aber gemacht habe ich es noch nicht.
Guten Gründen, das machst du schon dauernd. Soll ich jetzt erzählen, dass
nein,
du mir…
Nein, bitte, so, wir machen weiter.
Sie tut das. die Frage, was Menschen sich prinzipiell gegenseitig schuldig sind, ist ja damit nicht obsolet. Die kann man sich ja trotzdem stellen, auch wenn man mit den konkreten Menschen vor der Haustür anfängt. Das kann man schon tun.
Ist das katholisch?
Nein, das ist philosophisch. Hör mal auf jetzt.
Schuld hier. Ich habe Schuld gehört.
Was sie einander Gutes tun könnten. Und ich meinte das eben auch gar nicht so flapsig. Das hat ein sehr kluger Mensch gesagt, einer meiner Philosophieprofessoren, mit dem es wäre möglicherweise ein Ansatz, das zu unterlassen, von dem wir schon genau wissen, dass es falsch ist.
Ja.
Immerhin. Das ist kein so doofer Gedanke.
Nein,
das klingt erstmal so. Und dann kann man ja sagen, ja, das fühlt sich falsch an, aber ob das wirklich falsch ist, bla, Entschuldigung. Also es gibt schon Handlungen, von denen wir ganz genau wissen, das ist jetzt echt eigentlich nicht cool. Und wir tun das dann und es an der Stelle zu unterlassen, wäre schon gut. Und
ich würde es nicht in eine Schuld.
Nein,
das war mein.
Das ist das Rechtskatholische.
Genau, da musste ich dich veralbern, es tut mir leid.
Ich würde kurz die neunschwänzige Katze weglegen. Haben mein Büßerhemd kratzt. Es ist so, dass ich das trotzdem auch als eine ernste Frage stelle, weil ich begründe jetzt, wir sind ja im Raum der Gründe, weil ich mit den Studierenden, die sich ja klug auf diese Diskussion eingelassen haben, dabei rauskam, wir können möglicherweise nicht beantworten, was für die Einzelne das Gute ist, aber was sie alle aus unterschiedlichsten Richtungen geteilt haben, war, dass sie ein Problem da identifizieren, wenn es darum geht, ne, das Falsche zu vermeiden, dass sie Unangenehmes ganz schlecht aushalten können. Mhm. Und das ist ein Punkt, finde ich, der bedenkenswert ist. Mhm. Wie schlecht wir aushalten, wenn mal was unangenehm ist. Wenn wir uns kritisiert fühlen zum Beispiel oder wenn uns jemand einen Vorwurf macht oder wenn eine Doku uns einen Vorwurf macht, weil wir wissen, ja, da bin ich in Schuld verstrickt oder so. Mhm. Und daraus was zu machen, was nicht so ein Anti-Reflex ist, so ein, ja, da kann man sowieso, da weiß ich ja, das schaffe ich sowieso nicht, sondern daraus was zu ziehen und zu sagen, gut, dann eine kleine Stellschraube. Und dann fühlt es sich dann doch auch schon sinnvoller und besser an. Das ist, glaube ich, schon ein Ansatz, den man verfolgen kann und der diese Frage, was ist gut, für wen, unter welchen Bedingungen, ja sehr ernst nimmt. Mhm. Denn das kommt ja von irgendwoher, dass wir das Unangenehme nicht aushalten wollen.
Ja, und gleichzeitig, also ich weiß keine Buchrezension, ne? Das finde ich aber trotzdem einen spannenden Gedanken, weil ich nicht so ticke. Also ich handel auch eher aus dem Impuls heraus, ne? Ich sehe was und das belastet mich und dann muss ich was tun. Mhm. Und dann fühle ich mich aber so unter Druck. Also ich habe dann so einen Handlungsdruck. Mhm. Genau. Und da ist die Idee sozusagen, das mit Freude tun zu können. Mhm. Und den Shift, den schaffe ich zum Beispiel noch nicht. Ne? Also okay. Wie kann man das hinbekommen, dass einen das eben nicht belastet? Und da geht es nämlich eben auch, also da haben wir so diese Burnout-Nummer drin.
Ja.
Also wie bekommen wir das hin?
Oh, da kann ich helfen. Mach mal genau. Zu Ende.
Ja, wie bekommen wir das hin, dass wir nicht die ganze Zeit das Gefühl haben, oh, ich muss, ich kann nicht mehr und so und irgendwann auch in dieses, ne, also in diese große Belastung kommen, weil es belastend ist, sondern sagen, ey, ich kann was tun und ich will das gerne und ich mache das mit Freuden. Mhm. So, also da auch so eine, das vielleicht auf eine lustvollere Weise zu tun, ohne dass das jetzt so ein totaler, dass es nur um einen selbst geht, also ohne dass es ein purer Egoismus wird. Aber dass man so eine Motivation hat, weil ich glaube, dann hält man auch länger durch und dann hält man das besser aus. Mhm. Und den Shift schaffe ich noch nicht.
Dann nimm dich doch nicht so wichtig.
Ja. Ja.
Als ob du die Welt retten könntest. So, ich mach's jetzt fertig. Kannst du sowieso nicht, du kleines Licht. Hilft das?
Nein.
Aber was hilft? Es ist aber ja schon das, was dahinter steht, dass wir denken, wir könnten das alles regeln. Das ist natürlich Blödsinn. Das, nichts davon ist realistisch gedacht. Das ist ja total megaloman, sich das anzuziehen.
Ich bin Größenwahn.
Mir hilft der Gedanke, dass das eine Form von Größenwahn ist und dass ich mal etwas, Achtung, die neuen Schwänzige, dass ich mal etwas bescheidener rangehen dürfte. Und ich habe, wo waren das, in Unbedingte Solidarität oder wo? Auf jeden Fall auch in einem Buch aus dem Kreis Care, Ethik und Feminismus über eine Frau gelesen, die viel in dieser Richtung gemacht hat und dann aufgehört hat mit Ehrenamt. Und zwar mit dem guten Gefühl, I did my share. Und bitte, wie schön ist dieser Gedanke? Das hat man verteilt auf mehrere Schultern. Da sind andere, die mitmachen. Das war ja dein Teamargument auch. Und man kann sich vielleicht sagen, ich habe meinen Teil dazu beigetragen. Und mein Teil ist möglicherweise nicht so riesig oder ist nicht so sichtbar oder ist vielleicht nicht mehr der, den ich heute beitragen würde. Da würde ich mich anders entscheiden. Aber ich habe da schon was dran getan. Und darf mich dann auch guten Herzens zurückziehen, bevor ich selber total fertig bin. Also mir hilft dieser Größenwahngedanke tatsächlich noch mehr, weil ich halt so mit dem Schuldding noch rumlaufe. Und ich möchte auch diese Person gar nicht sein, die sich jeden Schuh anzieht, weil das ja auch potenziell so ein bisschen übergriffig ist und darf Menschen auch mal in Ruhe lassen. Aber auch der andere Gedanke ist hilfreich, finde ich. I did my share.
Ja.
Du siehst mich denkend, ihr hört mich nicht, weil ich denke und vor allen Dingen, weil ich jetzt gerade die neunschwänzige Katze, ich bin unbescheiden, ich bin größenwahnsinnig, ich bin ein schlechter Mensch.
Ne? Toll, wir wollten zanken und stattdessen habe ich dich einfach klein gemacht, das war ja super von mir.
Das heißt, die neunschwänzige Katze rübergeworfen, hier.
Was besonders freundlich ist, im Angesicht dessen, was du in den letzten Tagen alles für mich getan hast, derart undankbar zu reagieren. Das ist fast schon eine Performance.
Ich finde das gut, was wir hier als Performance abliefern.
Wenn das jemand sehen würde, würde mich sofort anzünden wollen.
Nein, hier wird niemand angezündet.
Nein.
So. Auf jeden Fall. Nein, aber ich finde wirklich, also auch solche Gedanken, mir hilft das ja total. Natürlich weiß man das, dass man die Welt nicht retten kann. Ne? Auch ich finde auch gut, dass man zum Beispiel, dass das ein Thema ist, bei dem wir ja relativ viel lachen,
weil wir so überheblich sind.
Ja, weil es uns auch so ein bisschen unsere eigene Absurdität so ein bisschen vor Augen führt. Und das heißt aber ja nicht, dass wir gar nichts machen können. Ne? Also die Frage ist, also wir sehen Menschen, die können gerade sehr viel kaputt machen. Wir sehen aber sehr viele Menschen auch, die dagegen halten können.
Das stimmt.
Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was uns zuletzt gefehlt hat, ist so ein bisschen Mut und Ermutigung. Und deswegen kann ich nur dazu raten, sich eben diese friedlichen Protestbewegungen anzugucken, weil mir hilft das tatsächlich zu sehen, okay, es sind Menschen in Bewegung. Es ist nicht alles nur so statisch und deterministisch und die Welt geht nicht nur unter, sondern es gibt Menschen, die dagegen halten, ob die jetzt erfolgreich sind oder nicht. Also, ich will jetzt nicht zynisch sein, wir sehen auch ganz katastrophale Dinge, wenn wir das zum Beispiel jetzt in Iran sehen, um mal die Laune wieder runterzubringen. So, aber trotzdem auch da, muss ich sagen, sehen wir immer noch viel Würde, also auch viele Menschen, die wirklich mit Würde und Haltung für etwas einstehen, so unfassbar teuren Preis dafür bezahlen, für das, was sie da gerade kämpfen. Und trotzdem sind ganz viele Menschen sehr solidarisch. Also so, und ich finde, diese Solidarität unter Menschen zu erleben, gerade im Angesicht solcher Bedrohungen, ist eigentlich was mir mehr Hoffnung macht und wo ich denke, okay, was müssen wir tun, um Solidarität miteinander herzustellen? Also wie können wir jetzt vielleicht in kleinen Handlungen dafür sorgen, dass in Fällen, wo es dann wirklich drauf ankommt, diese Solidarität da ist. Wie kriegen wir es vielleicht auch schon vorher hin? Wäre noch ein bisschen besser.
Ja.
So. Ne? Aber vielleicht muss man da einfach im Kopf anfangen. Vielleicht müssen alle Menschen im Kopf anfangen zu gucken, okay, wer sind meine Nachbarn? Anders durch die Welt gehen. Freundlicher miteinander umgehen, ne? Also so, vielleicht muss man, statt sich ständig drüber aufzuregen, dass alle doof sind und unfreundlich, vielleicht muss man da schon die Gegenbewegung sein.
I don't know. Doch, es gibt auch Gefühlsethiken, die genau da ansetzen, wie fühlt man sich gerne, welches Gefühl hat man selbst gern, welches würde man gern teilen, welches sähe man bei anderen gerne. Das ist, wenn es für sich alleine steht, schwierig, als alleiniges Argument finde ich schwierig, mhm, nur damit zu kommen. Aber dass das unsere anderen Weisen auf Weltfragen zu antworten ergänzen sollte, da bin ich total dabei. Also, dass wir auch dahin schauen oder dahin fühlen dürfen, wie das eben in mir resoniert. Was macht das mit mir? Und das kommt auch immer mal wieder als Argument, wenn ich so viel anderes Leben kaputt mache, mache ich mich selbst ja mit kaputt. Mhm. Das heißt möglicherweise im Umkehrschluss, da wo ich viel Leben ermögliche, da wo ich unterstützend bin, da blühe ich schon auch selber auf. Und das ist ja das, was man beobachtet und was vielleicht besser als Bindeglied funktioniert von diesem wir teilen, dass wir dieselbe Spezies sind, mhm, hin zu einem bestimmten Handeln. Das geht gut über Vernunft. Aber es geht eben sehr gut auch über so eine Motivation wie, ja, Empathie, ne? Und bei Empathie ist mir immer wichtig, dass man sagt, das ist ein Fühlen, aber auch ein Denken, dass man beides tut. Also sowohl eine Perspektivübernahme versucht, rational, die eine mehr so, die andere mehr so und sich dann eben auch fragt, ja, wie fühlt es sich an, wie würde es sich anfühlen, an dieser Stelle zu kommen. Und das ist ja auch ein Gedankenexperiment, das wir aus der Ethik kennen. Wenn wir eine gute Gesellschaftsordnung aufstellen wollen, dann müssten wir das so tun, dass wir potenziell an jeder Stelle des Systems, das wir uns da denken, vorkommen könnten. Also ich werde meinetwegen wiedergeboren in diesem neuen System und jede Position muss für mich okay sein. Mhm. Dann ist es ein gutes System. Und das ist sowohl rational als auch emotional. Ich glaube, dass das besser taugt, als wenn wir nur den einen Weg gehen. Also wenn wir nur sagen, ja, du musst dich da einfühlen oder so reaktiv sind und darauf warten, dass der Handlungsdruck groß genug wird. Mhm. Das ist eben auch sehr unterschiedlich bei Menschen. Oder wenn wir nur auf die Vernunft setzen und hoffen, dass sie uns universell eine Antwort drauf geben wird, was wir einander tun sollten, das ist zu wenig. Aber wenn wir da versuchen, einen Mittelweg zu finden, dann kann das ja bedeuten, dass ich hier anfange oder es kann bedeuten, dass ich mit der Malaria anfange oder es kann, aber es wird wahrscheinlich bedeuten, dass ich anfange und sei es nur etwas zu unterlassen, was ich jetzt wirklich als problematisch erkannt habe.
Ja, aber vielleicht ist das auch das, woraus man oder wohin man kommt, ne? Also vielleicht braucht man gar nicht eine moralische Ambition in irgendeiner Weise, sondern einfach nur einen Überlebensinstinkt.
Ja, vielleicht ist das auch schon unsere moralische Ambition. Menschen sind ja Kulturwesen und Naturwesen. Wenn unsere Natur ist, eben auch nach Werten zu fragen oder danach, wie wir leben wollen, dann los.
Los, leben wollen.
Wie? Für wen? Unter welchen Bedingungen? Ja. Die W-Fragen vielleicht.
So, fertig.
Fertig.
Fazit?
Fazit. Es ist schwierig, universelle Antworten zu geben auf die Frage, was das Gute sei, aber wir wollen nicht so richtig drauf verzichten, ne? Totalen nee. Relativismus haben wir auch ausgeschlossen. Das heißt, wir gucken uns an, welche Richtungen es gibt. Ein paar sind wir abgeschritten. Sowohl eine tugendethische als auch eine, die vom Sein her denkt, aber auch konsequenzialistische Ansätze. Wir haben das problematisiert, wenn man es rein quantitativ denkt und haben gesagt, wir brauchen die Ergänzung um qualitative Fragen. Also was ist das gute Leben für wen, nicht nur für wie viele und was bedeutet das unter welchen Bedingungen? Und haben uns angeschaut, wie moderne Ansätze da besonders vom Individuum wegdenken hin, entweder zum Kollektiv, was das Individuum dann wieder ein Stück in Frage stellt, oder auch zum Team. Das war ja dein Vorschlag, das in kleineren
Das ist Summen, nicht mein ja, Vorschlag.
Ja, aber auch.
Ne? Will mich nicht mit fremden Federn schmücken.
Also Solidargemeinschaften näher anzugucken, die genau das machen. Und wir haben den Umweg dann genommen über, was motiviert uns denn besser zu handeln, wenn wir schon nicht wissen, was das Gute ist. Und du sagtest, dass dieser Blick auf gelingende Proteste zum Beispiel, auf friedliche Aktionen etwas sein kann, was einen zumindest ja, motiviert, ne, selbst auch drüber nachzudenken und vielleicht auch zu handeln. Und wenn das ist, wo wir rauskommen, dass wir sagen, modern ist vielleicht die Frage, was ist gut für wen, unter welchen Bedingungen, dann müssen wir eher gute Strukturen schaffen, als uns auf ein Gut hinzuentwerfen. Und vor allen Dingen müssen wir die Konflikte darum, was das Gute ist, fair bearbeiten. Und da werden Menschen sehr kreativ, sehr erfinderisch und auch sehr witzig. Humor scheint auch was zu sein. Da hatten wir ja eine Folge zu, was entlastet. Das merke ich auch im Gespräch immer, ne? Wenn die Themen schwierig werden, ist das gut. Man kann doofen Witz machen. Manchmal hilft das. Manche Themen sind zu ernst dafür, klar. Und dann kommen wir schon raus bei der Frage, welche Begründungen können wir legitim liefern? Und das ist ein Anliegen der Ethik. Und ich glaube, dass Menschen das teilen, dass sie das zumindest mal anzielen wollen. Also ich kenne ganz wenige, denen das total egal wäre, die einfach nur ihren Alltag erledigen wollen und sich nie fragen, ob das denn gut und richtig so sei. Das kann an meinem Job liegen, dass ich solche Sachen gefragt werde, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass schon viele Menschen sich damit beschäftigen, erst recht, wenn es dann so ins höhere Alter geht und man sich fragt, ob man das alles so nochmal machen würde. Und ich glaube, was wichtig war, ist, dass wir den Aspekt der Umwelt, nicht nur der sozialen Umwelt, sondern auch der lebensweltlichen Umwelt ins Feld geführt haben und als einen modernen Gedanken gekennzeichnet haben, der das Ethische ja auch nochmal neu motiviert.
Ja. Ich musste gerade, während du geredet hast, an das Buch denken, das Luisa Neubauer mit ihrer Oma geschrieben hat. Ich komme gerade nicht auf den Titel, aber
ich weiß aber, was du meinst.
Genau, die haben das zusammengeschrieben und das, was sich darin ja zeigt, ist, dass die Oma quasi den Grundstein für die Enkelin gelegt hat. Also da kommt ja auch schon wieder, ne, wollen wir gute Vorfahren sein. Und die Oma aber auch erst in einem höheren Alter angefangen hat mit ihrem Aktivismus. Und das finde ich irgendwie auch tröstlich, ne, dass man nicht jetzt sofort und dringend, ne, sondern es kann sein, dass ich jetzt nicht in einer Lebenssituation bin, wo ich das machen kann, aber möglicherweise schaffe ich das zu einem anderen Zeitpunkt. Also vielleicht muss man auch manchmal so ein bisschen den Druck rausnehmen. Also ja, wir haben natürlich, ne, also es muss gehandelt werden, aber wir sind ja auch viele. Und viele, die handeln können.
Siehst du, du musst nicht alles allein schaffen.
Nee, aber wir können uns auch gleichzeitig, verlassen wir uns ja gerne drauf, dass jemand anders es macht. Irgendwer muss halt auch anfangen. Es muss sich schon auch jemand verantwortlich fühlen, sonst klappt es halt auch nicht.
Völlig richtig.
So, wo wir es gerade ja schon von Luisa Neubauer und ihrer Oma hatten, ich würde sagen, das ist das Stichwort für die Literaturliste.
Ja, da ist die Fallhöhe jetzt hoch.
Nein.
Weil da kommen jetzt nur lauter alte europäische Männer hauptsächlich. Nee, wirklich, wenn man diese Positionen durchgeht, die es schon so gab, dann ist es schwierig, da anderes zu finden. Immerhin gab es Philippa Foot, aber
immerhin.
Also ich habe im Anglo-Amerikanischen auch ein bisschen geguckt, aber ich habe jetzt hauptsächlich so klassische Positionen zusammengestellt. Wenn man darüber lesen will, dann kannst du ja vielleicht teilen, welche Zugänge du gesucht hast. Also bin mit Aristoteles schon wieder anfangen. Hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal schon mit der nikomachischen Ethik. Da ist diese Tugendethik eben entwickelt und das ist eine interessante Position. Dann hatte ich Jeremy Bentham zitiert. Da geht es um den Utilitarismus und das größte Glück der größten Zahl, bei Mill übrigens auch. John Stuart Mill, Utilitarism, die beiden gehören zu dieser Position. Dann Philippa Foot, die Natur des Guten. Jürgen Habermas bringt das Argument mit dem Prozessualen und dem Diskurs. Da reichen eigentlich wenige Seiten aus seinen Erläuterungen zur Diskursethik, nämlich vom pragmatischen, ethischen und moralischen Gebrauch der praktischen Vernunft. Da hört man dann auch schon Kant wegen der praktischen Vernunft, den braucht man dann auch. Und seine Grundlegung zur Metaphysik der Sitten auch. Mit Axel Honneth kann man das Ganze lesen als einen Kampf um Anerkennung. Das finde ich auch hilfreich, sich die Position vor Augen zu führen zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Das war das mit dem, wir müssen es vor allen Dingen fair bearbeiten. Thomas Nagel hat The View from Nowhere entwickelt. Also diese Idee, wir könnten von irgendwo von außen drauf gucken, das ist eine interessante Position. John Rawls hatte ich zitiert wegen der verschiedenen Positionen im Gesellschaftssystem. Und Martha Nussbaum legt eine moderne Theorie vor, Frontiers of Justice, Disability, Nationality, Species, Membership. Da kommt dieser Gedanke eben vor. Das wär's von mir.
Das klingt doch super. Dann habe ich noch zu ergänzen Rutger Brechmann, moralische Ambition. Und darüber hinaus habe ich mir gar nicht mehr viel angeguckt. Ich denke dann halt nach und das haben bestimmt auch schon andere Leute gedacht und das findet ihr dann in Ritas Literaturliste.
Ja, das ist so eine Folge, wo man im Nachhinein noch ergänzen möchte, oder? Wo einem so Dinge eingefallen sind und man denkt, ach, das würde irgendwie schon auch noch passen.
Ja, ich bin ja nicht annähernd so belesen wie du. Ich lese ja auch erst seit einem Jahr wieder
regelmäßig Dinge.
Mhm.
Deswegen,
mal gucken. Aber also diese Grundpositionen sind ja auch erstmal was, was man nachvollziehen kann. Und wenn man gucken will, wo du dich hast inspirieren lassen, dann hat man den einen Band. Und wahrscheinlich gibt es auch Menschen, die gar nicht unbedingt mehr als 11 Bücher zu
was?
Jeder Folge lesen wollen.
Also das kann ich mir echt nicht vorstellen.
Nee, ich auch nicht.
Also wenn ihr diese 11 Bücher gelesen habt, dann dürft ihr auch mit uns in Kontakt treten.
Oh Gott.
Wir haben die Hürden ganz niedrig gelegt. Mm. So.
Im Original, ne? Fraktur gerne auch lesen.
So, nein, ihr könnt natürlich gerne mit uns in Kontakt treten. Unsere Mailadressen sind noch da, rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Ihr könnt uns auch einen Kommentar da lassen auf www.wasdenkstdudenn.de. Was wir nicht mehr haben, ist Steady. Das ist jetzt mit Februar abgeschafft. Und ehrlich gesagt, das hätte ich am Anfang machen wollen, habe ich verpeilt. Ich wollte sagen, wir haben wirklich eine so zauberhafte Community. Ich habe denen eine Rundmail geschrieben und habe gesagt, hey, es wäre super, wenn ihr schon mal kündigt, weil dann müssen wir nicht noch mehr so viel administrativ machen. Dann geht das mit den Kündigungen schneller. Und es haben so unglaublich viele Leute zum einen gekündigt und sofort gesagt, können wir euch irgendwo anders das Geld
voll
hingeben?
Voll nett.
Das ist wirklich, es war wirklich so, dass ich dachte, wir haben wirklich die tollsten Menschen unter unseren HörerInnen. Und es hat mich echt glücklich gemacht, wie viele sich zurückgemeldet haben und geschrieben haben und auch nochmal gesagt haben, danke für eure Folgen und so. Also das war so eine warme Dusche, muss ich sagen. Das, ja, mich freut das total. Ich glaube, dass wir dann einfach auch Menschen anziehen, die wohlwollend sind.
Ja.
So, deswegen an dieser Stelle ganz lieben Dank. Und ja, wir machen das wieder auf, sobald es eine Möglichkeit gibt. Ich habe jetzt eine Rückmeldung von Steady, dass sie zumindest für die Leute, die zahlen wollen, schon mal Vero ausprobieren, möglicherweise. Mhm. Gucken, ob sie das dann implementieren können. Und wenn sie es dann für die Auszahlung auch hinkriegen, dann sind wir auch gerne wieder dabei. Dann dürft ihr auch gerne wieder Abos abschließen. Aber für jetzt ist es erstmal deaktiviert. Und bei Spotify sind wir auch raus. Das hören jetzt alle die nicht, die uns bis jetzt bei Spotify gehört haben. Sorry for that.
Im besten Fall habt ihr uns gesucht und woanders gefunden.
Genau, das
so
im
schön.
Besten Fall. Oder vielleicht hören ja auch mehrere Menschen und man sagt so, ich habe die gar nicht mehr gefunden. Und dann kann man sagen, die sind nicht mehr bei Spotify. Mhm. So, da haben wir uns auch verabschiedet. Das war es, glaube ich, an Updates. Damit wird der Abspann in Zukunft erstmal kürzer.
Na dann, freuen wir uns trotzdem auf allen möglichen Kanälen von euch zu hören.
Macht's gut. Bis bald.
Tschüss.